Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen. Einfach über das, was sie wirklich bewegt.
Campus Beats, dein Business-Update.
Worum geht's?
Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher.
Campus Beats. Was Leute sagen und was Leute dann machen, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, ich denke jetzt nicht nur an Beziehungen, Paare oder Freundschaften. Ich habe auch so ein paar Szenen beim Job gerade im Kopf oder im Verhalten, wenn es um Klimaschutz, Umwelt und Nachhaltigkeit geht. Doch das lässt sich alles beeinflussen. Das sind die guten Nachrichten. Wie? Darum geht's heute. Und der Psychologie des grünen Marketings bin ich auf der Spur. Die freie Journalistin Andrea Peters. Moin zusammen. Schön, dass ihr wieder am Start seid hier bei Campus Beats. Und die Antworten auf meine ganzen Fragen, die bekomme ich heute von zwei Marketing-Profis, die mir digital gegenüber sitzen. Herzlich willkommen, Johanna Gollenhofer und Jan Pechmann. Schön, dass ihr da seid.
Hallo zusammen.
Grüß dich, Andrea.
Euer Buch heißt Das 60%-Potenzial mit Marketing die breite Masse für grünen Konsum begeistern von Johanna Gollenhofer und Jan Pechmann, die jetzt da sind, erschienen im Campus Verlag. Johanna, darf ich dich gerade mal fragen, was verstehst du unter grünen Konsum denn?
Explizit stellen wir uns unter grünen Konsum vor, ist eigentlich ökologisch nachhaltiger Konsum. Und ich glaube, das kann sich jeder recht gut vorstellen. Also wir machen das sehr stark, also B2C, Business to Consumer. Also wenn man sich das zum Beispiel vorstellt, was landet bei mir im Einkaufswagen? Sind das eher nachhaltigere Produkte oder sind das eher konventionelle Produkte? Und das kann man sich zum Beispiel vorstellen mit Lebensmitteln, das kann man sich vorstellen mit Shampoos. Und für die grüne Transformation wollen wir natürlich, dass im Einkaufswagen der Menschen möglichst viele grüne Alternativen landen und weniger konventionelle.
Jan, wenn ich jetzt so an Marketing und Werbung denke, ne, dann denke ich daran, okay, Werbung und Marketing legen mir vielleicht Gedanken in den Kopf, die ich vorher noch nicht hatte. Das muss ich haben, das möchte ich gerne haben und das vielleicht nicht immer im positiven Sinne. Ja, ich erinnere gerne an den Marlboro-Mann. Johanna, du hast den mal irgendwann in einem Interview erwähnt, ja, der da so freiheitsliebend durch die Prärie hoppelt irgendwie. Danach will man sich irgendwie eine Kippe anstecken. Jan, aber man kann ja das Marketing auch für was Gutes nutzen, oder?
Genau, Andrea, das ist eigentlich der Kerngedanke auch des Buchs. Marketing ist eine mächtige Kraft. Wir können im Prinzip Menschen verzaubern, wir können sie Dinge sehen lassen, wir können Dinge populär machen. Und der Grundgedanke des Buches ist, warum machen wir das nicht für nachhaltige Produkte, nachhaltige Konsum- und Verhaltensweisen? Warum versuchen wir nicht, Nachhaltigkeit eben cool und begehrenswert zu positionieren? Und genauso wie Marketing, da hast du völlig recht, ein Teil des Problems ist, kann es eben auch ein Teil der Lösung werden.
Es gibt einen Unterschied, ob es blassgrün ist, also so Greenwashing-mäßig, oder ob es wirklich nachhaltig ist. Wie kann ich denn für mein Produkt, mein Business, ne, oder meine Dienstleistung das wirklich nachhaltig auch für mich mit gutem Gewissen machen? Werd da gerne mal beispielhaft, wenn du auch ein Beispiel hast.
Ja, Greenwashing ist natürlich ein Riesenproblem. Es gibt auch noch ein anderes Problem, das nennt sich Greenhushing. Das ist genau das Gegenteil. Ich will es kurz erklären. Greenwashing bedeutet ja im Prinzip, du machst ganz viel Kommunikation, hast aber unter dieser Kommunikation eigentlich keine Substanz. Das heißt, das, was du da erzählst, ist gar nicht so belastbar, wirklich nachhaltig, wie du das behauptest. Du induzierst da quasi eine überzogene, fehlgeleitete Wahrnehmung von Fakten, die gar nicht existieren. Das nennt man Greenwashing. Was aber im Markt auch existiert, ist Greenhushing. Das heißt, es gibt eine ganze Menge von Unternehmen, die sind in der Substanz richtig, richtig klasse. Die machen richtig, richtig gute Sachen, trauen sich aber nicht so richtig darüber zu erzählen oder sind vielleicht nicht kompetent genug, auch das Marketing dazu zu betreiben. Und das heißt, die guten Sachen erblicken nicht das Licht der Welt, weil die Menschen davon nicht erfahren. Wollte ich einfach nur mal eingeführt haben, Greenwashing ist das eine, aber Greenhushing ist ehrlicherweise für die Transformation auch nicht gut. Das heißt, wir müssen die richtigen Dinge im Prinzip auch richtig gut kommunizieren. Und was du jetzt angesprochen hast mit Greenwashing heißt, woran erkennt man überhaupt, dass das, was da beworben wird, wirklich nachhaltig ist und nachhaltig besser ist. Und das ist quasi der Job auch einer zukünftigen Marketingabteilung, in der Lage zu sein, Stroh von Gold zu unterscheiden, auf Deutsch gesagt. Also, dass man im Prinzip nicht mit tollen Marketing- und Werbebotschaften Dinge einpackt und schick macht, die in Wirklichkeit gar nicht so richtig schick sind.
Johanna, ist das, was gerade Jan beschrieben hat, auch so dieses 60%-Potenzial, von dem ihr redet?
Also das 60%-Potenzial heißt eigentlich, wir schlagen eine neue Markteinteilung vor und wir sagen, wenn wir auf den Markt schauen, müssen wir verstehen, das sind so circa 15-20% der Bevölkerung, die nennen wir die Öko-Fans und die haben eine grüne Seele und bei denen landen im Einkaufswagen auch schon viele grüne Produkte. Dann haben wir am anderen Extrem, haben wir auch so 15 bis 20%, und wir nennen die Ökomuffels. Und die haben keine grüne Seele. Und wenn die sich mal grün verhalten sollten, dann passiert das eher aus Versehen. Die werden wir auch nie bekommen. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, worauf sich Marketing und Kommunikation ausrichtet, das sind eigentlich größtenteils die Öko-Fans. Denen wird gesagt, komm, lass uns die Welt verändern. Komm, kostet ein bisschen mehr. Wir tun das alles fürs Klima. Dann wird das Produkt auch noch grün angemalt. Dann stirbt vielleicht auch der Eisbär. Die Welt brennt. Und wir wollen mit unserem Buch die Aufmerksamkeit auf die Menschen in der Mitte zwischen den beiden Extrempolen lenken. Und in der Mitte landen wir so circa bei 60%.
Ah,
Und die
okay, sind.
60%, die sagen, hey, habe ich schon verstanden mit der grünen Transformation, habe ich schon verstanden mit dem Klimawandel, aber ist mir zu teuer, aber ich bin bequem und kaufe immer nur die gleiche Marke, aber ich lasse mich nicht bevormunden. Und da wollen wir eben ansetzen und sagen, hey, schaut mal, auch in den Medien, wir reden eigentlich größtenteils über die Öko-Fans und die Ökomuffel. Also die, die zum Beispiel wirklich fürs Klima auf die Straße demonstrieren gehen oder die, die immer wieder sagen, ich verpeste aber mit meinem Privatjet die Umwelt und ich bin richtig stolz darauf. Und dabei vergessen wir eben dieses Potenzial, was genau in der Mitte liegt. Und an die wollen wir ran und das sind genau die 60% für uns.
Also irgendwas dazwischen, zwischen, ich sage jetzt mal ganz spitz formuliert, Klimakleber und die, die absolut genervt sind von allem, was so quasi grün ist. Wie kann ich das denn umsetzen? Weil ich meine, Jan hat gerade schon erzählt, okay, das ist für Marketing-Profis ein Thema. Jetzt habe ich als freie Journalistin, als Selbstständige kein Marketing-Profi an der Hand. Vielleicht weiß ich ein bisschen, wie Presse funktioniert und so, ne? Als Journalistin liegt das ja nahe. Aber es gibt eben so viele Menschen, die gerade ein Start-up gründen, die gerade genau in diese Nische rein möchten. Was kann man machen, damit das eben gelingt?
Wir haben uns eben genau angeschaut, wie ticken denn die 60%, wie tickt denn die breite Masse? Und für Journalisten wird das zum Beispiel konkret Folgendes heißen. Wir wissen ganz genau, dass die breite Masse sich nicht durch negative Bilder, durch Verzichte, durch Bevormundung für die grüne Transformation begeistern lässt. Das heißt, wir brauchen neue Narrative, wir brauchen Storytelling, wir brauchen nicht den erhobenen Zeigefinger. Eigentlich brauchen wir fast neue, noch mal mehr positivere Geschichten, die wir wirklich über die grüne Transformation erzählen. Weil was wir auch heutzutage sehen, ist ja diese gewisse Klimamüdigkeit. Wir steuern gefühlt auf keine positive Zukunft zu und das nimmt dann Menschen nicht mit, das begeistert sie nicht. Also das mal so an Adressat Medien. Wenn man sich das von den Startups anschaut, kommt natürlich erstmal drauf an, was ist ihre Zielgruppe? Sagen sie, okay, ich habe Nischenangebot, dann ist es okay, dass sie einfach bei den Öko-Fans sind. Oder sagen Sie, ich will in die breite Masse, ich will, dass möglichst viele Menschen mein Produkt kaufen. Und da zeigen wir eigentlich zum Beispiel vier konkrete Stellhebel auf die man schon mal ganz prinzipiell achten kann, um sicherzustellen, dass eben das Angebot, das Produkt auch für die breite Masse aktiv ist. Der erste Stellhebel ist natürlich, wie sieht mein Produkt aus? Kommt es zum Beispiel in einer grünen Verpackung? Kommt es in einer braunen Verpackung? Nenne ich das ganze Produkt auch schon Klimaliebe? Wenn ich das alles mache, das ist attraktiv für die Öko-Fans, das ist jedoch nicht attraktiv für die 60%. Oder man kann sich auch die Preisgestaltung anschauen.
Beat on Repeat.
Ganz kurz,
Ja.
Johanna, ich muss hier einmal einhaken, weil mich das so interessiert. Du hast gerade gesagt, also Klimaliebe und grüner Anstrich, das würde die 60% nicht kriegen. Was würde denn die 60% kriegen? Wie müsste mein Produkt aussehen?
Attraktives Produktdesign und das ist oftmals nicht eine Papierverpackung. Einfach genau, eigentlich klassisches Marketing. Es muss ein attraktives Produktdesign sein mit attraktivem Slogan und es muss nicht unbedingt Nachhaltigkeit oder Klima drin verwendet werden, weil wir wissen auch aus diversen Studien, dass die 60% Nachhaltigkeit überhaupt nicht positiv wahrnehmen. Die verbinden das mit was Negativem. Also Jan und ich, wir beschreiben das im Buch unter den fünf vielen Vs. Sie fühlen sich, sie müssen verzichten. Sie müssen sich verändern. Jeder denkt natürlich doch bitte, mein Nachbar soll sich zuerst verändern. Es verteuert sich, sie haben das Vertrauen eh schon verloren, alles mit Greenwashing. Und deshalb sagen wir auch ganz klar, mit diesen Worten gewinnt man heutzutage auf dem Produkt nicht mehr viel mit nachhaltig. Ich sage immer noch mal, um das extremer zu sagen, wenn du ein Produkt nicht verkaufen willst, dann schreib am besten vegan drauf. Weil da sind die negativen Assoziationen noch mal stärker ausgeprägt. Und das ist eigentlich auch das Gleiche, was man jedem Menschen für den Alltag mitgeben kann. Nehmen wir mal an, ich will jemanden überzeugen, weniger Fleisch zu essen. Da fühlt sich natürlich jeder sofort bevormundet. Funktioniert nicht. Verzicht funktioniert auch nicht. Vielleicht ist es einfach das Sinnvollere auf der Veranstaltung oder auch wenn man das Abendessen kocht, nicht zu betonen, dass das vegan ist, sondern einfach zu sagen, ich habe was Leckeres gekocht.
Also ganz viele Infos hier gerade schon, die Johanna einfach mal raushaut, wenn ihr mehr wissen wollt. Das 60% Potenzial mit Marketing die breite Masse für grünen Konsum begeistern, nachzulesen im Buch, erschienen im Campus Verlag. Jan, und ich möchte aber jetzt mal, weil wir haben schon so viele Tipps auch irgendwie mitgegeben und waren so tief im Marketing. Ich möchte euch als Menschen aber auch so ein bisschen kennenlernen und mich interessiert, Jan, warum ist dir das Thema so ein Anliegen? Warum ist dir das so wichtig? Und wie hast du es geschafft, von dieser Marketingwelt als Marketingprofi ja da so reinzusliden, ja?
Das ist eine gute Frage, weil die, glaube ich, auch viele im Marketing umtreibt. Bei mir gab es quasi wirklich wie so eine Art Erweckungserlebnis, muss ich sagen. Und zwar hatte ich, Gott, schon 6, 7 Jahre her, habe ich einen Gedanken zugespielt bekommen von meinem Freund Dirk Jämlich, der hier gefeatured werden muss. Der schrieb mir nämlich einen Satz, der war relativ kurz, der hieß: Marketing zwischen Macht und macht nichts. Einmal Macht groß geschrieben und einmal klein geschrieben. Und mit diesem Satz hat er irgendwie einen Knopf an mir gedrückt, so weil ich angefangen habe zu denken, verdammte Hacke, was mache ich eigentlich? Ja, ist Marketing eine große Kraft, so, aber wofür setzt man sie ein? Das Thema, was wir gerade am Anfang wichtigerweise auch schon mal hatten. Und ich habe dann Folgendes gemacht, ich habe dazu einen Vortrag gehalten auf einem großen Marketingkongress, genau zu dem Titel Marketing zwischen Macht und Macht nichts, und habe so den Gedanken gepitcht, der hieß Marketing for Future. Also was wäre denn, wenn Marketing quasi so eine Art Wirkkraftverstärker werden würde für die For Future-Bewegung und auch generell für nachhaltiges Verhalten? Und kaum, dass der Vortrag beendet war, hatte ich plötzlich 15.000 Euro, weil nämlich ganz viele Leute auf der Veranstaltung saßen aus der Branche, die das Gefühl hatten, ich spreche ihnen gerade aus der Seele. Die haben das Gefühl gehabt, verdammt nochmal, ich würde gerne mit dem, was ich kann, für was Gutes da sein wollen. Und es wurde quasi so ein Crowdfunding sofort initiiert. Und es wurde quasi für diesen Gedanken, Marketing for Future aufzubauen. Ja, und das war dann natürlich der Tritt in meinem Po, sagen, okay, jetzt musst du damit was machen. Und daraus ist dann im Prinzip eine ganze Reihe von unterschiedlichen Sachen entstanden. So,
Ja,
genau.
weißt du, das unterstützt irgendwie, ich habe so diese Theorie, wenn man etwas mit Leidenschaft macht und mit Sinnhaftigkeit. Und viele stellen sich ja die Frage, was möchte ich machen mit der Expertise, die ich habe? Und manchmal
Ja.
im Marketing, in der Werbung, weiß man nicht genau, wo, in welche Richtung gehe ich dahin. Aber ich finde, mit
Ja.
eurem Buch, zeigt ihr auch, dass das egal in welcher Sparte eben auch möglich ist, oder?
Das ist im Prinzip genau das Thema. Finde ich, jeder, der ein Teil des Problems ist, hat nicht nur die Pflicht, sondern tatsächlich auch die Möglichkeit, Teil der Lösung zu werden, weil man im System halt ist. Und man muss sich einfach nur rumdrehen. Man muss einfach nur in die andere Richtung gucken und die gleiche Kraft und Leidenschaft in diese andere Richtung reinstecken. Und es wird was Tolles dabei rauskommen.
Johanna, gab es bei dir auch so einen Wandel, den du irgendwie durchlebt hast?
Also bei mir war es ja, ich habe schon meine Doktorarbeit zu nachhaltigem Konsum geschrieben. Also schon, wann habe ich damit angefangen? 2011, 2012. Und bei mir kam dann, glaube ich, so 2019 die Ernüchterung, wo, also ich hatte 6 Jahre schon zum Thema geforscht und dann habe ich mich gefragt, was bringt das Ganze denn? Irgendwie, ich kriege nichts weiter. All die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, sagen, ist mir doch gar nicht so wichtig. Auf allen Nachhaltigkeitskonferenzen, also besonders im akademischen Bereich, wo ich war, haben wir uns gefühlt vollkommen im Kreis gedreht. Wir hatten sehr negative Bilder immer an der Wand. Also es ging immer darum, die Welt geht unter und bald passiert dies und das. Und ich habe mir einfach gedacht, ich kann das Thema nicht mehr. Es geht nichts vorwärts. Es ist so negativ. Und ich habe dann echt 2019 bis 2021 was anderes geforscht. Also ich habe meine Forschungsprojekte auf was anderes ausgelegt und ich habe in der Zeit auch meine Professur in St. Gallen angetreten. Da ist man dann eh erstmal ein bisschen stärker mit der Uni beschäftigt, da ist man ein bisschen stärker auch mit dem Unterrichten beschäftigt. 2021 wusste ich dann, das kann es nicht sein. Und ich dachte mir, gut, ich will das Thema vorwärts treiben. Also ich hatte auch jahrelange Forschung in das Themengebiet gesteckt. Nur der Ansatz, wie er bis jetzt läuft, hat mir überhaupt nicht zugesagt. Und ich habe auch gemerkt, dass wir eher mit diesem Belehrenden, mit diesen negativen Bildern schrecken wir auch viele Menschen ab. Also sich wirklich für die grüne Transformation zu engagieren oder auch kleine grüne Praktiken im Alltag umzusetzen. Es ist ja eigentlich nicht so schwierig. Und dann war es für mich, okay, ich brauche einen pragmatischeren Ansatz. Also auch nicht so einen Ansatz mit erhobenem Zeigefinger, auch nicht so einen Ansatz, dass immer alles 100% perfekt sein muss. Weil wir sind alle noch auf dem Weg. Auch alle Unternehmen sind auf dem Weg. Und ob wir jemals 100% nachhaltig werden können, das stelle ich auch tief in Frage. Und auch etwas, was nicht so dogmatisch ist. Also andere nicht zu verurteilen, weil sie da jetzt zum Beispiel Flexitarier sind. Also es ist besser als nichts machen. Aber eigentlich erwarte ich mir das auch, dass wir das so ein bisschen den Unternehmen gegenüber zeigen. Also diese extremen Zeiten des Greenwashings, wo man ja immer diese Ölunternehmen hatten, ne, und die haben dann gesagt, wir sind so grün, die sind ja eigentlich vorbei. Heutzutage ist es, die meisten Unternehmen machen was. Natürlich sind sie meistens noch nicht da, wo sie sein wollen. Aber es ist halt auch ein Weg. Die Nachhaltigkeitsziele, die verschieben sich auch.
Wie habt ihr euch eigentlich dann gefunden? Also du hast gerade von dem Weg auch gesprochen. An welcher Wegeskreuzung seid ihr euch über den Weg gelaufen und habt gesagt, hey, und jetzt das Buch zusammen?
Das war eigentlich ein Event hier in der Schweiz, mittlerweile vor ein Dreivierteljahren. Und Jan und ich, wir haben die Keynotes hintereinander gehalten. Und ich glaube, wir hatten beide so ein ähnliches Gefühl. Jan, kannst du dann auch gleich nochmal sagen, dass wir eigentlich sehr ähnliche Inhalte hatten. Wir hatten es nur ein bisschen unterschiedlich natürlich ausgedrückt. Also ich natürlich viel akademischer, ich natürlich viel wissenschaftlicher, du sehr viel kreativer, du mit sehr viel mehr Schmackes. Und wir sind danach in Kontakt geblieben. Und das war dann so 6 Wochen später, weil ich hatte auch immer so die Idee, ich wollte was machen, womit ich mehr Menschen erreichen kann. Und ich bin ja eigentlich auf Journal-Publikationen getrimmt. Nur damit erreicht man nicht die breite Masse. Ich wusste, Jan denkt so ähnlich wie ich und habe ihn dann kontaktiert und meinte, schau mal her, ich hatte eigentlich schon immer vor, ich will ein Buch dazu schreiben, um wirklich möglichst viele Menschen mit diesen Gedanken zu erreichen. Und Jan hat darauf einfach nur gesagt, ja, hatte ich auch schon immer.
Kreativer Kopf trifft Wissenschaft, so könnte man sagen, Jan, oder? War das denn auch im Buch zusammenschreiben? War das immer einfach? Ich kann mir vorstellen, zu zweit etwas angehen, hatte auch was Anspruchsvolles. Wie war es bei euch?
Es war tatsächlich, will auch nicht rumschleimen, aber es war fantastisch. Also es hat sich eben, genau wie du sagst, Wissenschaft trifft strategische Konzeption oder Kreation, hat sich super ergänzt. Also Johanna hat natürlich die ganze Wissenschaftlichkeit und die Analytik, also auch viele Teile im Buch sind im Prinzip auch sehr stark forschungsbasiert. Und ich habe dann viel stärker in dem Bereich Praxisbeispiele, Fallbeispiele, im Prinzip How-to, wie macht man das dann sozusagen konkret, stärker reingearbeitet, und das hat sich, das eine und das andere wäre ehrlicherweise nur halb so cool gewesen. Hat sich prima ergänzt.
Ist es auch spannend für dich, die Psychologie dahinter so ein bisschen kennenzulernen, und konntest du durch das Buchschreiben noch mehr, ja, detektieren?
Ja, also ich glaube, dass diese, nennen wir es mal die Eigenschaft, ja, dass man im Prinzip in so eine Art Verbraucherpsyche einsteigt, sich versucht, auf Deutsch gesagt, in die Schuhe sozusagen der Menschen zu stellen und die Welt mit ihren Augen zu sehen und dann davon Ableitungen zu treffen, was man vielleicht sagen müsste, tun müsste, damit bestimmte Dinge passieren. Das kann man, sind wir wieder bei dem Thema, das ist weiße, aber auch schwarze Magie, je nachdem. Es ist halt eine große Verantwortung, möchte ich mal zunächst mal sagen. Es ist eine große Verantwortung, öffentliche Wahrnehmung beeinflussen zu können. Das machst du als Journalistin ja sozusagen auch. Und da sollte sich halt jeder genau überlegen, was er da tut. Aber wenn man das mit Augenmaß und mit einer gewissen Ehrenhaftigkeit halt macht, dann mit gutem Impetus, dann ist das eine tolle Kraft, so
Ja,
wie ich
schön.
auch stolz bin.
Ja, bei euch war noch eine dritte Person mit an Bord, damit euer Buch, das 60% Potenzial, jetzt in den Regalen steht. Ich habe mal hier noch einen Ton aus dem Lektorat. Hier ist Danja Hätjens für euch.
Offbeat.
Als Jan Pechmann und Johanna Gollnhofer mir ihre Buchidee vorstellten, fühlte ich mich sofort ertappt. Denn ich muss zugeben, dass ich ganz klar auch zu den 60% der breiten Masse an Menschen gehöre, die Nachhaltigkeit zwar befürworten, aber im Alltag auch gerne mal vergessen. Johanna hatte mal an einer Stelle ganz treffend gesagt, wir haben den Begriff Nachhaltigkeit total abgerockt, weil viele damit eher eine Einschränkung assoziieren und weniger eine Bereicherung. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich diese Vorurteile auch. Denn wenn ich höre, das ist ein nachhaltiges Produkt, dann denke ich automatisch, ach, das ist doch bestimmt teurer oder farbloser als konventionelle. Dass das aber überhaupt nicht stimmt, zeigen die beiden sehr eindrucksvoll in ihrem Buch. Und wenn ich auch nicht die Hauptzielgruppe bin, das sind nämlich eher Werbetreibende und Marketingleute in Unternehmen, habe ich selbst ganz viel gelernt. Nämlich, wie man mit kleinen Stellschrauben Menschen für nachhaltige Produkte begeistern kann, ganz komplett ohne Greenwashing. Und das finde ich absolut empfehlenswert.
Jan, erste Reaktion gerne einmal auf Daniel Hätjens.
Dickes Herzchen, danke, Daniel. Haben wir auch gemerkt, das war auch wirklich auch ein Perfect Match vom Anfang an. Wir haben gemerkt, dass sich da jemand wirklich fürs Thema auch interessiert, und sie hat uns sehr, sehr gut persönlich, fachlich wie menschlich da auch durch diesen Prozess mitbegleitet, der natürlich trotzdem anstrengender war, weil ein Buchschreiben macht man eben nicht nebenbei.
Johanna, wie war das für dich, auch das Buch nachher in den Händen zu halten und auch so die Zusammenarbeit und so, war das so ein Flow? Fühlt sich das für dich grün an?
Ja, für mich war es ja schon mein drittes Buch, aber die anderen Bücher, die ich davor rausgegeben habe, waren eine Enzyklopädie in einem Verlag aus den UK. Das andere ein Textbuch, Marketingplanung im Springer Verlag. Und die sind dann natürlich viel nüchterner geschrieben. Das andere Buch, was ich publiziert habe, ist ein Grundlagenbuch für eine meiner Vorlesungen. Und das fühlt sich viel mehr wie dein eigenes an. Das sind natürlich auch viel mehr eigene Gedanken drin, oder wenn ich das mit der Enzyklopädie vergleiche. Also eine Enzyklopädie ist ja eigentlich Zusammentragen von Wissen von anderen.
Ja.
Und in unserem Buch konnten wir wirklich unser Argument machen. Und
Ja.
wir reden in der Wissenschaft zum Beispiel auch immer so ein bisschen von den Sachen, die wir geschrieben haben, reden wir so ein bisschen zu unseren Babys. Und da habe ich es wirklich auch gespürt. Und was mich aber auch besonders begeistert hat, als wir dann die Bücher geliefert bekommen haben, ich weiß nicht, Jan, wie du das siehst, aber ich finde, das Buch fühlt sich ja haptisch wahnsinnig toll an. Und ich laufe jetzt auch immer in Buchhandlungen rum und fasse andere Bücher an und schaue, ob die sich auch haptisch so gut anfühlen. Und ich weiß nicht genau, was sie mit dem Umschlag gemacht haben. Aber es fühlt sich haptisch irgendwie, also viel besser an als erwartet. Und vielleicht auch für dich als Hintergrundinfo, wir haben über die Farben relativ lang rumdiskutiert. Welche Farben nehmen wir für unser Buch? Und wir haben es explizit nicht grün genommen, weil wir sagen ja auch also im Buch, man soll ja auch nicht einfach nachhaltige Produkte einfach grün machen. Das ist komplett uninnovativ. Das ist nicht hier ansprechend. Und deshalb wussten wir gleich, unser Buch muss bunter werden. Und dann haben wir natürlich unsere ganzen Freundes- und Kollegenkreise befragt, haben auch sehr divergente Antworten bekommen. Also das war wirklich, nehmen wir dann doch, wir hatten noch so ein blau-orange drin, nicht Jan? Irgendwie sowas, die Richtung war es.
Drunter und drüber. Alle treten durch dann schon irgendwann,
Alle
ja.
treten durch, jeder hatte eine starke Meinung, aber ich bin im Endeffekt wahnsinnig happy mit unserem Gelb, Lila und Türkis.
Wie schön. Also, wenn ihr jetzt neugierig seid, ich bin mir sicher, ihr seid neugierig geworden. Schaut euch das Buch entweder in der Buchhandlung mal an oder auf der Internetseite des Campus Verlag, www.campus.de/podcast. Da findet ihr nochmal die Shownotes auch zur Folge. Und dann seht ihr auch, wie sehen denn hier Autorin und Autor und ihr Baby, wie sie es gerne nennen. Wie sieht's aus? Damit die Message pro Umwelt gleich pro Umsatz auch auf dem goldenen Tablett serviert wird, gibt's gutes Marketing. Ihr habt heute so einen kleinen Einblick gehört, wie das dann gelingen kann. Und mehr gibt es dann im Buch von Johanna Gollenhofer und Jan Pechmann, das 60% Potenzial. Mit Marketing die breite Masse für grünen Konsum begeistern. Johanna, Jan, ich sage ganz herzlich vielen Dank. Toll, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt.
Ja, danke dir. Hat Spaß gemacht.
Sehr, sehr gerne. Danke dir, Andrea.
Es ist ja auch im Buch manchmal so ein bisschen. Man hat so noch mal so ein Schlusswort oder sowas. Magst du noch ein paar letzte Sätze vielleicht auch da lassen, was du dir vielleicht wünschen würdest oder was du sagst, okay, das könnte die Campus-Community noch mal interessieren. Oder Johanna, du bist natürlich auch gefragt.
Also ich hätte gesagt, wir müssen über nachhaltige Produkte anders reden. Und was wir ganz oft sehen, und das trifft für Menschen zu, das trifft für Unternehmen zu, wenn wir andere Menschen bevormunden wollen, also mit dem erhobenen Zeigefinger, was bekommen wir dann zurück? Ja, eigentlich oftmals den Mittelfinger. Und deshalb müssen wir wirklich geschickt drüber nachdenken, wie nehmen wir den Menschen auf dem Weg zur grünen Transformation mit?
Ja, vielleicht die Essenz vom Buch. Eigentlich sind es für mich drei Buchstaben, die wir getippt haben, nämlich U, N und D. Wir haben ein und getippt zwischen Umsatz und Umwelt und damit etwas miteinander verbunden, das bei vielen Leuten im Kopf vermeintlich ein Gegensatz ist. Also entweder machst du was Nachhaltiges oder du machst was kommerziell Erfolgreiches. Statt wir tun Nachhaltigkeit den größten Gefallen, wenn wir diesen vermeintlichen Gegensatz auflösen und sagen, Nachhaltigkeit muss sich lohnen, kann sich lohnen und kann auch kommerziell erfolgreich sein.
Vielen Dank, Jan. Vielen Dank, Johanna. Toll, dass ihr heute da wart. Bunte Grüße gehen raus von mir. Keine Grünen heute. Mein Name ist Andrea Peters. Aus Berlin war ich zugeschaltet zu den beiden, die das Buch Das 60% Potenzial geschrieben haben, erschienen im Campus Verlag. Und die bunten Grüße gehen auch raus an euch da draußen. Und lasst mir gerne ein paar Sterne da, teilt die Folge oder klickt auf Abonnieren. Das hilft dann dabei, damit eben andere das Thema auch angezeigt bekommen, ne? Und ihr euch darüber austauschen könnt. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, auf Play drückt und bis dahin bleibt neugierig. Und an euch zwei nochmal Tschüssi, danke, ciao.
Ciao, ciao.
Danke, tschüss.
Campus Beats.
Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/podcast.